NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Joachim Ruckwied ist der Dinosaurier des Jahres. Der Vorsitzende des Deutschen Bauernverbands hat heute diesen Negativpreis bekommen von der Umweltorganisation NABU. Die Gründe erfahren Sie gleich bei uns. Dann geht's um die insolvente Fluggesellschaft Niki. Da zeichnet sich eine Übernahme ab aus Großbritannien. Dazu haben wir die Einzelheiten. Und wir lassen uns berichten aus Berlin, dass es Bewegung gibt beim Thema Familiennachzug von Flüchtlingen. Union und SPD müssen da ja eine Linie finden, wenn sie wirklich miteinander regieren wollen. Als erstes aber in Bericht und Kommentar: Kinderschicksale in Krisengebieten. UNICEF hat sich da heute zu Wort gemeldet, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in New York. Die Fachleute dort beklagen vor allem die Brutalität gegenüber Kindern, die 2017 in Kriegsgebieten ein so wörtlich schockierendes Ausmaß erreicht hat. Georg Schwarte.
Brutalität als neue Normalität? Nie, sagt jetzt UNICEF. In New York dürfe die Welt sich damit abfinden, dass 2017 eines der schlimmsten Jahre für Kinder in Krisen, Kriegen und Konflikten gewesen sei. Weltweit werde demnach geltendes internationales Recht missachtet, wenn es um den Schutz von Kindern gehe. Sie seien in einem schockierenden Ausmaß Ziel von Angriffen geworden, so der Leiter des UN-Nothilfeprogramms Manuel Fontaine. Schulen, Häuser, Spielplätze, bewusst gewählte Ziele für Angriffe und Bombardements. UNICEF wiederholt heute, was bereits im Oktober die UN-Sonderbeauftragte für Kinder in bewaffneten Konflikten, Virginia Gamba, der Welt entgegenschleuderte. Der Umgang mit Kindern, eine Schande. Die Schande unserer Generation.
Every one period has got a distinctive brand of shame.
Im Ersten Weltkrieg sei es das Gas gewesen, im Zweiten Weltkrieg die Vernichtungslager. Wir, sagt sie, wir werden in die Geschichte als die Generation eingehen, die für das Grauen verantwortlich ist, Kinder für und in Konflikten zu missbrauchen.
We will be remembered by the atrocity of the use and abuse of children in and for violent conflict.
Allein in der Kasai-Region in der Demokratischen Republik Kongo sind laut UNICEF 2017 850.000 Kinder vertrieben worden. In Nigeria und Kamerun habe die Terrororganisation Boko Haram 135 Kinder als Selbstmordattentäter missbraucht, 5-mal mehr als noch ein Jahr zuvor. Im Irak und Syrien würden Kinder laut UNICEF bewusst als menschliche Schutzschilde eingesetzt oder von Scharfschützen ins Visier genommen. Im Südsudan hätten Truppen 19.000 Kinder als Soldaten zwangsrekrutiert, in Somalia 1740 neue Kindersoldaten, allein in den ersten 10 Monaten dieses Jahres immer wieder, so auch Virginia Gamba, greife irgendwann die verfluchte Logik des Krieges.
If you lose and you are losing,
wenn du verlierst, dann rekrutierst du Kinder. Es ist leicht. Du brauchst Soldaten oder du verkaufst sie, weil du Geld brauchst. Sie sind die Ware des Krieges. Das muss aufhören.
They are expendable commodities. This has got to stop.
Schon 2016, laut UN, ein Horrorjahr für Kinder. Es war eine Statistik des Grauens. 4.000 dokumentierte Verletzungen von Kinderrechten durch staatliche Gruppen, 11.500 durch bewaffnete Horden wie Al-Qaida, den IS oder Al-Shabaab. Über 8.000 getötete oder verstümmelte Kinder listet Virginia Gamba offiziell auf. Aber, sagt sie, vertut euch nicht. Es sind vermutlich viel, viel mehr.
So we have to assume that this is just the tip of an iceberg.
Die Spitze eines Eisbergs des Jahres 2016. Der neue UNICEF-Bericht von heute lässt vermuten, dass der blutverschmierte Eisberg in diesem Jahr weiter gewachsen ist.
Gewalt und Krieg haben auch im zu Ende gehenden Jahr viele Länder geprägt. Afghanistan, Syrien, Kongo, die Ostukraine, um nur mal 4 Beispiele zu nennen. Leidtragende sind immer Zivilisten, hier vor allem die Schwächsten. Auf das Leid der Kinder macht heute UNICEF aufmerksam. Wir haben eben gehört. Wie soll man jetzt umgehen mit derlei Informationen? Hier ist die Meinung von Anna Osius.
Kinder sind im Krieg, weltweit. 5.000 Kinder im Jemen getötet, 19.000 im Südsudan als Kindersoldaten rekrutiert, 10.000 Minderjährige in Syrien und im Irak verletzt oder gestorben. Das sind Zahlen. Das Leid dahinter ist zahllos. 2017 war laut UNICEF eines der schlimmsten Jahre für Kinder in Konfliktregionen. Und wir? Wir sagen, das ist wirklich schrecklich. Gut, dass uns das nicht betrifft. Und dann tauschen wir Weihnachtsgeschenke um, kaufen Silvesterknaller und regen uns über die verspätete Straßenbahn auf. Und über die kinderreiche Familie mit den schwarzen Haaren, die vielleicht in eben dieser Straßenbahn sitzt und eindeutig nicht von hier kommt. Flüchtlinge aus Syrien. Haben Sie diesen Kindern schon einmal ins Gesicht geschaut? Die haben den Krieg gesehen. Und während wir angestrengt betroffen den UNICEF-Bericht zur Kenntnis nehmen und für eine Sekunde unseren kleinen, heilen Horizont überblicken, diskutieren wir seit Wochen intensiv über das Thema Familiennachzug. Angehörige von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen wollen. Eine massive Zuwanderung fürchtet beispielsweise die CSU. Man solle es auf Härtefälle begrenzen. Und welches Kind, welche Familie, die aus dem Krieg kommt, ist kein Härtefall? Da fängt unsere Verantwortung an. Und jetzt erzählen Sie mir bitte nicht, dass Deutschland das nicht schafft. Uns geht es richtig gut. Mit Sicherheit geht es uns auch deshalb so gut, weil wir Meister im Export sind. Und dazu gehören weiterhin millionenschwere Rüstungsausfuhren auch nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate, Länder, die im Jemenkrieg Zivilisten bombardieren. Zwar sind die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zurückgegangen, doch der Wert der Waffenexporte ins Nachbarland, die Emirate, ist um 20% gestiegen. Wie war das mit den 5000 getöteten Kindern im Jemen? Übrigens, die Vereinten Nationen melden, dass nur ein Bruchteil der staatlich zugesagten Nothilfe für den Nahen Osten bereits gezahlt wurde. Für syrische Flüchtlinge fehlen allein dieses Jahr 2,6 Milliarden Dollar international zugesagter Hilfe. Das ist Geld, mit dem Kindern vor Ort konkret geholfen werden könnte. Am Ende wird uns genau das zum Verhängnis. Die verlorene Generation. Ein heute 7-jähriges Kind in Syrien kennt nichts anderes als Krieg. Nicht viel besser ist es im Irak, im Jemen, in Libyen und im Südsudan. Es sind eigentlich diese Kinder, die ihre Länder wieder aufbauen müssen, die sich radikalen Strömungen, dem Hass entgegenstellen sollten. Schaffen sie das? Diese Kinder werden den Krieg immer in sich tragen. Und was wir daran ändern können? Kindern im Krieg zu helfen ist möglich. Und Kindern bei uns erst recht. Gerade Deutschland kann stolz darauf sein, mehr getan zu haben als andere Länder. Aber wir dürfen nicht aufhören. Und sei es nur, dass das nächste Mal die syrische Flüchtlingsfamilie in der Straßenbahn nicht nur genervte Blicke spürt, sondern vielleicht ein Ahlan wa sahlan, willkommen in Deutschland. So etwas hat es vor gar nicht langer Zeit bei uns gegeben. Bis die Angst vor der Andersartigkeit viele von uns besiegt hat, bis die Terroristen und Populisten erreicht haben, was sie wollten, dass wir uns gegenseitig misstrauisch beäugen. Aber eines ist sicher. Jedes Kind, das sich bei uns wirklich willkommen fühlt und es schafft, den Krieg in sich zu überwinden, das haben wir für uns gewonnen.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Anna Osius. Jetzt nach Berlin. Damit da wieder eine große Koalition geben kann, müssen sich Union und SPD noch so ein bisschen sortieren. In vielen Bereichen, wenn man ehrlich ist. Die Bürgerversicherung ist dabei ein wichtiges Thema. Ein anderes ist der Familiennachzug von Flüchtlingen. Die SPD ist dafür, CDU und CSU sind dagegen und die Zeit läuft. Wenige Tage vor Beginn von schwarz-roten Sondierungen gibt es hier heute Kompromisssignale. Janina Lückhoff.
Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stefan Meyer von der CSU zeigt sich nun offen für eine Ausweitung der Härtefallregelung, beispielsweise bei einer schwerwiegenden oder tödlichen Erkrankung. Diese Fälle sollten aber, folgt man der Definition von Justizminister Maas vom Februar 2016, bereits jetzt ein humanitärer Grund für die Beachtung der Härtefallregelung sein.
Humanitäre Gründe liegen vor bei schweren Erkrankungen, bei schweren Misshandlungen, die Minderjährige über sich ergehen haben lassen, bei schwierigen Familienverhältnissen, Tod nächster Angehöriger.
Entwicklungsminister Müller von der CSU will subsidiär Schutzberechtigte in den Krisenregionen selbst wieder zusammenführen, im Irak oder in nicht umkämpften Gebieten Syriens. Das wäre dann zwar keine Abschiebung, käme rechtlich aber einer solchen gleich, denn der Schutzstatus eines anerkannten Flüchtlings erlischt, wenn er in das Land des Asylgrundes zurückkehrt. Es bleibt spannend, ob solche Angebote seitens der Union die SPD also erneut umstimmen können. Im Wahlprogramm der Sozialdemokraten heißt es:
Familiennachzug und das Zusammenleben in der Familie tragen zu einer guten Integration bei. Deshalb werden wir die temporäre Aussetzung des Flüchtlingsnachzugs nicht verlängern.
Die SPD müsste also einfach nichts tun, wollte sie ihr Wahlversprechen erfüllen.
Ja, das ist so. Aber Sie wissen, dass es bei Politik nicht nur um eine Einpunktentscheidung geht, sondern um viele Entscheidungen,
sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel heute früh im Deutschlandfunk und nannte die Rentenpolitik, die Bürgerversicherung und die Europapolitik als Beispiele.
Deswegen machen wir unsere Entscheidung nicht von einem einzigen Thema abhängig. Das wäre immer falsch und im konkreten Fall auch.
Oder anders gesagt, die Frage des Familiennachzugs ist Verhandlungsmasse bei etwaigen Koalitionsgesprächen zwischen SPD und Union.
Wir bleiben da dran. Damit Städte gehört werden in politischen Diskussionen, haben sie sich zusammengeschlossen zum Deutschen Städtetag. 3.400 Städte sind hier Mitglied mit über 50 Millionen Einwohnern. Zum Beispiel Aachen, Hamburg, Flensburg, Osnabrück oder Wolgast. Und all diese Kommunen müssen sich auseinandersetzen mit den Konsequenzen von Bundes- und Landesgesetzen. Heute nun hat der Städtetag seine Erwartungen und auch die Forderungen formuliert für das kommende Jahr. Und die haben viel zu tun mit Verkehr und Umwelt, hat Katrin Brandt erfahren.
Saubere Luft in der Stadt. Dieses Thema wird die Oberbürgermeister nächstes Jahr auf Trab halten. Da passt es gut, dass der neue Präsident des Städtetages mit gutem Beispiel voranradelt. Markus Lewe wird das Amt zum Jahreswechsel übernehmen. Im Hauptberuf Oberbürgermeister von Münster ist er jemand,
der seine 8,5 Kilometer täglich mit dem Fahrrad zum Rathaus fährt und das als Lebensglück erfahre, dass ich das machen kann.
Und was braucht er dazu? Ein gutes Regencape, klar, und
mehrere Anzüge im Büro, die ich dann noch austauschen kann.
Falls er dann doch mal ins Schwitzen kommt. Markus Lewe, 52, CDU-Mitglied, drückt nun auch in Berlin aufs Tempo.
Wir brauchen im neuen Jahr eine stabile Bundesregierung, die im Übrigen auch kommunalfreundlich agiert.
Denn die Aufgaben sind groß und die Zeit drängt. Wenn es den Städten nicht gelingt, die Stickoxide in der Luft zu verringern, drohen im Frühjahr schon die ersten Fahrverbote. Bis zu 3/4 der ausgestoßenen Stickoxide stammen aus Diesel-Pkw, sagt Hartmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Städtetages. Und deshalb müsse die Automobilindustrie dafür sorgen, dass die Fahrzeuge schnellstmöglich sauberer werden. Aber, kritisiert Dedi,
derzeit gibt es keine strukturierte Kommunikation zwischen der Autoindustrie und den Städten, die das Ganze ausbaden müssen. Das ist eine Situation, die aus meiner Sicht äußerst unbefriedigend ist.
Der Städtetag der rund 3.400 Gemeinden, darunter alle Großstädte, vertritt, fordert deshalb, dass die Bundesregierung möglichst bald einen weiteren Dieselgipfel mit der Industrie einberuft. Nötig wäre es außerdem, eine blaue Plakette einzuführen, damit moderne Diesel weiter in der Stadt fahren könnten. Und schließlich, so der Städtetag, müsse sich die Bundesregierung weiterhin an der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs beteiligen. Notfallpläne für Fahrverbote gibt es noch nicht, sagt Hartmut Dedi. Am härtesten würden sie vermutlich Handwerksbetriebe mit älteren Fahrzeugen treffen. Als Daueraufgabe wird den Städten auch im nächsten Jahr die Integration der Flüchtlinge bleiben. Der Städtetag fordert Klarheit darüber, dass sich die Bundesregierung weiter an den Kosten beteiligt. Bisher gäbe es nur eine Zusage bis Ende 2018. Beim hochkontroversen Thema Familiennachzug müsse darauf geachtet werden, die Balance zu halten, sagt der neue Präsident Markus Lewe.
Zum einen muss die Integrationsfähigkeit in den Städten gewahrt werden. Gleichzeitig muss aber auch beachtet werden, wie weit enge Familienangehörige die Integration von geflüchteten Menschen erleichtern können, die bereits in der Kommune leben.
Von einer neuen Bundesregierung fordert der Städtetag außerdem, ein Bündnis für Investitionen ins Leben zu rufen, um den Investitionsstau der Kommunen abzubauen. Die 3,5 Milliarden Euro für finanzschwache Kommunen zum Beispiel seien fast verbraucht. In der Diskussion um die ganztägige Betreuung von Grundschulkindern fordert der Städtetag, die Ganztagsschulen auszubauen. Diese Aufgabe dürfe nicht von den Kommunen übernommen werden, sondern gehöre in die Hand der Schulen und der Länder.
Bericht von Katrin Brandt für das Echo des Tages. Und jetzt gehen wir in die Luft. Die Fluggesellschaft Air Berlin ist insolvent, die Tochtergesellschaft Niki auch. Aber Niki kämpft noch ums Überleben. Bis zum Wochenende haben die Beteiligten Zeit für eine Lösung. Und heute wird bekannt, alles läuft wahrscheinlich hinaus auf einen Verkauf an British Airways, genauer gesagt an deren Holding IAG. André Tonn fasst zusammen, was man weiß.
Mit dem Mutterkonzern von British Airways, der International Airline Group IAG, wäre nur noch ein Kaufinteressent für die österreichische Fluglinie Niki im Rennen. Mit einem zweistelligen Millionenbetrag habe IAG die höchste Offerte abgegeben, heißt es aus Verhandlungskreisen. IAG lehnte eine Stellungnahme ab. Zuvor hatte Insolvenzverwalter Lukas Flöhr offiziell lediglich mitgeteilt, dass ihn der Gläubigerausschuss beauftragt habe, die Verkaufsverhandlungen exklusiv mit einem Bieter fortzusetzen. Für den Mutterkonzern von British Airways spricht, dass er mit der spanischen Iberia bereits eine Fluggesellschaft in der Europäischen Union besitzt. Mit dem Zukauf von Niki könnte sich IAG zusätzliche Start- und Landerechte in der EU sichern. Das ist wichtig für das Unternehmen, wenn Großbritannien die Union verlässt. Der Verkauf des Ferienfliegers Niki dürfte nun kurz vor seinem Abschluss stehen. Die Verhandlungspartner sind ohnehin unter Zeitdruck, denn kommt bald kein Kaufvertrag zustande, verfallen die Start- und Landerechte der Fluggesellschaft Niki.
Jetzt der Dinosaurier des Jahres. Das ist ein Negativpreis, den der Naturschutzbund Deutschland, NABU, jährlich verleiht. An Persönlichkeiten, die mit Umweltschutz nichts am Hut haben oder aktiv ökologische Belange bekämpfen, aus NABU-Sicht. Den Europachef von ExxonMobil, den haben Sie schon mal gefunden. Der war schon mal Dino, ebenso wie die Vorstandsvorsitzenden von RWE und Bayer. Diesmal trifft es den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied. Denn sein Verband blockiere umweltfreundliche Reformen nachhaltig, sagt der NABU. Anita Fünffinger.
Olaf Tschimke hatte heute ein Déjà-vu. Als der Präsident des Naturschutzbunds dem Präsidenten des Bauernverbands Joachim Ruckwied den Dinosaurier des Jahres verlieh, kam ihm das irgendwie bekannt vor. Er musste nur einen Namen ändern.
Herr Ruckwied sagt das Gleiche wie Herr Sonnleitner vor 16 Jahren. Wir brauchen keine Agrarwende.
Bereits im Jahr 2001 hatte der NABU dem damaligen Bauernpräsidenten Sonnleitner bescheinigt, er sei rückständig, betreibe Lobbyarbeit für die Industrie und die Großbetriebe und trage damit eine Mitschuld am Artensterben. Geändert habe sich seitdem wenig bis nichts. Dafür gibt es laut Olaf Tschimke auch Gründe. Zum einen die enge Verbindung des Bauernverbands mit der Industrie. Preisträger Ruckwied sitzt gleichzeitig im Beirat der BayWa, dem größten deutschen Agrarhandelskonzern. Und zum anderen die enge Verbindung des Verbands zur Union.
Und wir haben mit der CDU-CSU eine Partei, die sich zwar Volkspartei nennt, aber im Prinzip im Agrarsektor nur eine Klientelpartei für Bauernverband und die dazugehörige Industrie ist.
Die Glyphosat-Entscheidung auf EU-Ebene sei dafür das beste Beispiel. Olaf Tschimke nimmt Joachim Ruckwied persönlich in Mithaftung.
Natürlich, wer hat das betrieben? Wer hat den Minister dazu aufgefordert, das zu machen? Natürlich war es der Deutsche Bauernverband und war es Herr Ruckwied.
Den meisten Bauern macht Tschimke keinen Vorwurf. Sie müssten ordentlich wirtschaften und über die Runden kommen. Das aber schaffen viele Kleinbauern unter den derzeitigen Bedingungen nicht. Von den gewaltigen Fördersummen der EU bekommen Großbetriebe den Hauptteil. Fast 80% der Empfänger dagegen erhalten nur 5.000 Euro im Jahr oder sogar weniger. Höfesterben ist die Folge. Dabei stellt der NABU fest, dass viele Bauern umdenken und gerade Joachim Ruckwied nicht mehr für alle spricht.
Der Deutsche Bauernverband deckt ja längst nicht mehr die deutschen Bauern ab. Wir haben so viele, die auf uns zukommen und sagen, wir müssen das anders machen. Die Milchbauern sind längst raus. Von den steigenden Raten von Biobauern, die wir in Deutschland haben, will ich gar nicht erst reden. Und auch Jungbauern, die kennen sich alle. Und deswegen finde ich eigentlich, dass es an der Zeit ist, mal aus diesem Schützengraben herauszukommen.
Landwirtschaft, so wie sie der Bauernverband vertrete, sei nicht mehr die Landwirtschaft, die Bevölkerung wolle.
Diese Schlacht wird auch die Landwirtschaft nicht gewinnen, weil sie gesellschaftlich keine Akzeptanz mehr findet. Wir haben auch eine steigende Vegetarierbewegung, wir haben eine vegane Bewegung. Diese Schlacht wird auf Dauer mit gesellschaftlicher Akzeptanz die Landwirtschaft nicht gewinnen.
Bauernverbandspräsident Ruckwied hat übrigens inzwischen reagiert. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es höchst diplomatisch, ich zitiere, ich freue mich über diesen Preis in Anführungszeichen, unter anderem deshalb, weil er von vielen Berufskollegen als Auszeichnung verstanden wird. Wir Landwirte jedenfalls stehen zu unserer Verantwortung für Umwelt und Artenvielfalt. So das Statement. WDR 5 ist hier und NDR Info mit dem Echo des Tages. Und wir müssen noch mal über Krieg reden, denn nichts anderes ist es, was immer noch in Afghanistan passiert. Bei einer Serie von Explosionen in der Hauptstadt Kabul sind heute mindestens 40 Menschen getötet worden. Vermutlich handelt es sich um gezielte Anschläge, berichtet Michael Weidemann.
Sie stehen fassungslos in dem zerstörten Keller des Kulturzentrums und suchen in den Trümmern nach Kleidungsstücken und anderen Hinterlassenschaften ihrer toten oder verletzten Männer, Brüder und Söhne. dann bricht der Schmerz aus ihnen heraus. Wieder hat ein Terrorakt des sogenannten Islamischen Staats Dutzende Opfer unter den Angehörigen der schiitischen Minderheit gefordert. Diesmal traf es die Besucher einer Veranstaltung, in der des Einmarsches der sowjetischen Truppen in Afghanistan vor 38 Jahren gedacht werden sollte. Die Explosion war so gewaltig, dass große Teile des Gebäudes zerstört wurden. Und auch der Sitz der benachbarten Nachrichtenagentur Afghan Voice stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Agenturjournalist Ali Reza Ahmadi erlebte den Anschlag in seinem Büro im zweiten Stock. Ich hörte die gewaltige Explosion und im gleichen Augenblick schlug mir die Bürotür ins Gesicht. Ich bin in Panik aufs Dach gerannt und konnte sehen, wie Rauch aus dem Keller quoll. Dann bin ich nach unten gelaufen, um zu sehen, was passiert war. Helfen konnte ich nur zwei Männern mit verbrannten Gesichtern und gebrochenen Beinen. Vor den umliegenden Krankenhäusern warteten etliche Menschen darauf, einen Blick auf die dort eingelieferten Verletzten werfen zu können, nicht wissend, ob ihr vermisster Angehöriger unter den Opfern ist. Dieser Mann versuchte bislang vergeblich, seinen Cousin zu finden. Ich weiß nicht, was mit ihm geschehen ist, klagt er. Am Ort der Explosion habe ich seine Leiche nicht finden können. Und ich habe viele Tote gesehen dort, es werden immer mehr. Am Nachmittag bekannte sich der afghanische Ableger des IS zu dem Anschlag in Kabul, sprach dabei aber nur von einem einzelnen Attentäter. Der sunnitisch geprägte Islamische Staat nimmt neben Einrichtungen der Regierung oder ausländischen Vertretungen in Afghanistan zunehmend auch Ziele in den Wohnvierteln und Siedlungsgebieten der Schiiten ins Visier. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani bezeichnete den Anschlag als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Russland bereitet sich vor auf mehrere große Feste. Am Wochenende, logisch, ist Silvester. Ein paar Tage später feiern die Russen das orthodoxe Weihnachtsfest. Deshalb ist dies die Woche der Großeinkäufe für die meisten russischen Familien. Ausgerechnet jetzt ist in einem Supermarkt in St. Petersburg ein Sprengsatz explodiert. Gestern Abend war das. Und heute lässt Russlands Präsident Putin keinen Zweifel. Er sagt, das war ein Terrorakt. Aus Moskau, Markus Sambale.
Russische Medien haben Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter zeigen sollen. Es ist ein Mann in grüner Kapuzenjacke, der gestern Abend mit einem Rucksack den Supermarkt in St. Petersburg betrat und dann ohne den Rucksack wieder verließ. Kurz darauf explodierte in einem Taschenschließfach im Eingangsbereich des Geschäftes eine Bombe. Nach neuesten Angaben wurden 14 Menschen verletzt. Über ein politisches Motiv oder ein Bekennerschreiben ist bislang nichts bekannt. Die Ermittler halten sich jedenfalls bedeckt. Deshalb überraschte es etwas, als Präsident Putin ausdrücklich von Terrorismus sprach. Wie Sie wissen, ist gestern in St. Petersburg ein Terroranschlag verübt worden. Ich habe den Inlandsgeheimdienst angewiesen, bei der Festnahme von Banditen streng nach dem Gesetz vorzugehen. Sollte aber das Leben unserer Beamten in Gefahr sein, dann muss man entschlossen handeln. Keine Gefangenen. Banditen werden sofort liquidiert. Putin äußerte sich während einer Zeremonie, auf der er russische Truppen für ihren Einsatz in Syrien ehrte. Tenor seiner Rede: Der Kampf gegen Terroristen in Syrien sei auch deshalb wichtig, um Terror im eigenen Land zu bekämpfen. Beim gestrigen Anschlag liegen die Hintergründe noch im Dunkeln. Klar ist nur, es handelte sich um eine selbstgebaute, mit Metallteilen versehene Bombe. Die Sprengkraft von 150 Gramm TNT war allerdings nicht allzu stark. Der Politologe Dmitri Absalow vermutet, dass die Bevölkerung vor den anstehenden Feiertagen in Angst versetzt werden soll. Wichtig ist der Zeitpunkt, zu dem das passiert ist, kurz vor Neujahr, wenn die Zahl der Kunden in den Geschäften steigt. Die Läden werden zu Orten, wo sich Massen von Menschen treffen.
Am 18. März sind die Russen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Halt, falsch. Sie sind eher aufgerufen, den jetzigen Präsidenten Wladimir Putin für weitere 6 Jahre im Amt zu belassen. So jedenfalls sehen es viele westliche Beobachter. Sie verweisen darauf, dass kein anderer Kandidat realistische Chancen hat. Und das ist in diesen Tagen besonders deutlich zu sehen am Umgang mit dem prominenten Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, findet der Europäische Auswärtige Dienst in Brüssel. Im Namen der EU-Außenbeauftragten Mogherini zweifelt er heute am demokratischen Charakter der Wahl. Ralf Siener.
Zu diesen höchst diplomatisch formulierten Zweifeln sieht sich die Außenbeauftragte der EU veranlasst, weil der Putin-Gegner Alexei Nawalny nicht zur Wahl antreten darf.
the EU underestimated Russia.
Die EU habe lange Zeit Russlands Gefährlichkeit unterschätzt und vor allem die von Russlands Präsidenten Wladimir Putin und habe sich zuweilen durch eine Wischiwaschi-Reaktion ausgezeichnet.
The response to it was quite wishy-washy.
Diese Kritik von Russland-Kennerin Amanda Paul vom Brüsseler Think Tank European Policy Center, erhoben unmittelbar nach der Annexion der Krim durch Russland, hat sich die Chefdiplomatin der EU zu Herzen genommen. Federica Mogherini fordert in ihrer jetzigen Erklärung zur russischen Präsidentschaftswahl am 18. März kommenden Jahres unmissverständlich, dass politisch motivierte Gerichtsurteile nicht benutzt werden dürfen, um eine Gegenkandidatur zu Putin zu verhindern. Mogherini weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Urteil gegen den Putin-Kritiker Alexei Nawalny durch den Europäischen Menschengerichtshof aufgehoben wurde, weil Nawalny in Russland keine Chance auf ein faires Gerichtsverfahren habe. Mogherini fordert, dass Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, nach Russland eingeladen werden und kündigt an, die EU werde ihre Bewertung der Russlandwahl auf der Basis der Informationen durch die OSZE-Beobachter abgeben. Beim letzten Votum 2012 kritisierten die OSZE-Beobachter massive Manipulationen und Unstimmigkeiten in jedem dritten russischen Wahllokal. Die Präsidentschaftswahlen am 18. März finden auf den Tag genau 4 Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland statt.
Sanctions on Russia.
Die seit 2014 laufenden EU-Sanktionen gegen Russland wurden bis Juli kommenden Jahres verlängert und sollen erst aufgehoben werden, wenn das Minsker Abkommen für einen Frieden in der Ukraine vollständig umgesetzt ist. Laut einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft für die Jahre 2014 und 2015 schadeten diese EU-Sanktionen nur zu 60% Russland. 40% der Handelsverluste mussten jene 37 Staaten tragen, welche die Sanktionen mittragen, darunter die USA und sämtliche EU-Mitgliedstaaten. Wobei die EU-Wirtschaft weit stärker mit Russland verflochten ist als die amerikanische. Nach einer Schätzung der deutschen Wirtschaft summieren sich die Sanktionsverluste europäischer Unternehmen auf einen 3-stelligen Milliardenbetrag.
Bericht von Ralf Siener für das Echo des Tages. Zum Schluss müssen wir noch einen Fernsehstar erwähnen, der 60 wird. Der kleine Maulwurf, die Zeichentrickfigur aus Tschechien. Ende 1957 hatte er seinen ersten Auftritt und seitdem ist er kaum wegzudenken aus den Kinderprogrammen vieler Länder, etwa aus der Sendung mit der Maus. Kilian Kirchgessner über einen Helden der Kindheit.
So vorwitzig wie die berühmte Titelmelodie ist der kleine Maulwurf seit seinem ersten Abenteuer. Wie der Maulwurf zu seiner Hose kam, hieß es. Über die Fernsehschirme lief es im Jahr 1957. Der Erfinder, der Prager Künstler Zdeněk Miller, arbeitete bei den tschechoslowakischen Trickfilmstudios. Ich wollte eine neue Figur erfinden, eine Figur, die noch niemand gemacht hat. Mir ist nichts eingefallen und so bin ich spazieren gegangen und habe mir gesagt, entweder ich komme dabei auf einen guten Gedanken oder ich lasse die ganze Sache bleiben. Und als ich an eine Wiese kam, bin ich über einen Maulwurfshaufen gestolpert und sagte mir, das ist die Idee, ein Maulwurf. Und so nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf. Bei den Filmfestspielen in Venedig gewann der kleine Maulwurf auf Anhieb einen Spitzenplatz und auf einmal standen Fernsehsender aus aller Welt Schlange, um die Abenteuer vom Maulwurf und seinen Freunden, der Maus und dem Hasen, zu senden. Der Maulwurf-Erfinder Zdeněk Miller ist im Jahr 2011 gestorben. Nur ganz am Anfang erinnerte er sich, in einem seiner seltenen Interviews hatte er Maulwurf noch etwas geändert. Danach blieb er Jahrzehnte über immer gleich. Am Anfang hatte er einen Schwanz, den habe ich ihm dann im Laufe der Zeit abgenommen. Und er hatte eine lange Nase, damit sah er recht alt aus. Als ich ihm die Stupsnase gemalt hatte, sah er auf einmal aus wie ein Junge. Und noch etwas hat sich geändert. Zunächst sprach der Maulwurf noch in seinen Filmen, und zwar Tschechisch. Damit die Sprache dem weltweiten Erfolg nicht im Weg steht, machte der Maulwurf schon bald, aber nur noch universell verständliche Kindergeräusche. Die übrigens stammen von Zdeněk Millers eigenen Kindern, wie er einmal verraten hat. Sein Erfolgsgeheimnis hat Zdeněk Miller, der Erfinder des kleinen Maulwurfs, in einem einzigen Satz zusammengefasst. Das liegt einfach in seinem Charakter. Er ist lieb und Probleme, die unangenehm sind, löst er mit Witz. Das haben die Kinder gern. Und daran hat sich auch nach 60 Jahren noch nichts geändert.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.